Vor einigen Folgen, so erinnere ich mich, haben wir irgendwie sehr viele Bezüge zu deiner Zunge hergestellt. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr hin, aber du hast andauernd angefangen, über deine Zunge zu sprechen. Weißt du noch?
Das war die Weltenesser-Schlange in Vorbereitung auf den neuen God of War-Teil. Die Open World, in der du dich verirrt hast, wo dann diese Schlange kommt und böse rumzüngelt. Böse.
Ich glaube, das ist Quatsch, was du da gerade erzählst.
Böse Zungen berichten, das war der Gamebreaker für dich.
Ich glaube tatsächlich, dass du andauernd nur über deine Zunge reden wolltest. Du hast andauernd irgendwie Redewendungen erfunden, in denen auf einmal Zungen vorkamen und so. Warum ich das sage? Weil ich habe mich gerade an meiner Zunge verbrannt. Sehr, sehr unangenehm. Ich habe was probiert aus der Pfanne und habe mich verbrannt. Dementsprechend sollte ich heute leicht angezündet wirken, ist das kein falscher Eindruck, sondern tatsächlich so. Und damit sage ich herzlich willkommen bei Turbosnack.
Ah, Gaumen verbrannt.
So, die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von, ich wollte eigentlich den Namen sagen von dem Zeug, an dem ich mich verbrannt habe, aber ich habe tatsächlich vergessen, wie die Marke heißt. Es war irgend so ein Hähnchen-eskes Like Meat-Gedöns.
Daran hast du dich verbrannt. Ich habe immer das Gefühl, das, wo man das verzeiht, dass man sich verbrennt. Ich erzähle dir einmal meine zwei Essensassoziationen, wo ich es stattgebe, dass man sich verbrennt oder verletzt beim Essen. Nummer eins, knusprig gebackenes Baguette, das man irgendwie belegt hat und dann.
Ja, fühle ich, ja.
Wenn man dann noch irgendwie was, also wenn es so säurehaltig ist oder sehr knoblauchig und dann gleichzeitig mit Baguette, wenn man dann dieses trockene Baguette, wenn das so an den Gaumen kommt und es dir eigentlich alles aufreißt und du am nächsten Tag, obwohl du dir 17 Mal Zähne geputzt hast seitdem, mit dem frischen Gefühl einer professionellen Zahnreinigung, du trotzdem noch merkst, irgendwie habe ich mir Baguette in den Gaumen gerammt. Nummer eins, das ist aber nicht heiß, das ist einfach quasi Essensverletzung. Nummer zwei, Piccolinis. Wenn du so Piccolini beißt und dann schubbert dir diese ganze Mini-Pizza, abgesehen vom Teig, der ganze heiße Belag wie Lava an den Gaumen und du fühlst dich, wie kann das an meinem Gaumen kleben, wenn doch die Schwerkraft sagt, es müsste auf der Zunge liegen, aber es hängt einfach am Gaumen und du musst eigentlich mit beiden Händen dein Maul aufreißen, wie Kratos zum Krokodil quasi das Genick bricht, wenn Dricky aus dem Sägesprung kommt.
Ja.
Das Gefühl am Gaumen und du kriegst es nicht weg. Das ist Nummer zwei.
War aber tatsächlich so ein kleines Stückchen Like Meat. Ich glaube, die Marke heißt auch Like Meat. Bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher, ob es auch das wirklich war. Das Problem war weniger das, sondern mehr das Öl, in dem das Ganze brut. Und ich wollte gucken, ob ich es genügend gewürzt hatte und habe es mir reingehauen. Und ich glaube, mit so ein bisschen heißem siedenden Öl mir in die Schnauze reingesteckt und naja.
Ja, das ist gefährlich.
Das ist gefährlich, das weiß ich jetzt auch.
Assoziation dazu. Galileo-Folge, die ich früher gesehen habe. Da hatten sie jemanden, der auf einem Markt auch also Gerichte frittiert, hatten sie halt so einen Menschen gezeigt, der einfach quasi aus siedendem Fett aus seiner quasi Outdoor-Kitchen auf diesem Markt, auf dem er zubereitet hat, einfach die Gerichte, die er zubereitet hat, rausgeschöpft hat mit seiner Hand, weil er irgendwie das...
Warum?
Weiß ich nicht. Also irgendwie hat er keinen Schmerz gefühlt in der rechten Hand und hat deswegen, aber auch, also... Ja,
nachdem man das einmal macht, ist das immer so.
Genau, aber nur kein Schmerzempfinden in der rechten Hand, mit der man dann abschöpft, heißes Öl, hilft ja nicht, weil diese Hand war aber auch nicht verbrannt. Der hat das einfach so schnell gemacht. So faszinierend, dass er, also offenbar faszinierend, er hat es zu Galileo geschafft, der 19.05 Uhr pro 7 Sendung, die keiner schaut. Aber richtig geil irgendwie, weil,
ja. But why? Es gibt doch so Kellen und sowas, das hat doch wirklich einfach gar keinen Vorteil.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, na gut, diesen Arbeitsstreif habe ich mir jetzt gespart oder ich spare da wahnsinnig Kosten mit. Nee. Wenn einmal was falsch machst, ist die Hand hin und dann, welche Arbeitsunfähigkeitsversicherung greift denn dann? Ja, also meine nicht.
Stimmt, ich habe mir das aber so ein bisschen abgeguckt, wenn ich jetzt Spaghetti koche und ich dann sehe, ah, jetzt langsam müssen die al dente sein und ich sehe, dass eine so sich gerade an die Wasseroberfläche des kochenden Wassers blubbert, dann gehe ich da auch ruckzuck wie mit einer Pinzette, die ich aus Daumen und Zeigefinger forme, ruckzuck fischig rein, wie so ein Austernfischer.
Nicht wirklich.
Zack, habe ich die Nudel in der Hand, werf sie gegen die Wand, wenn sie kleben bleibt, ist al dente und ich habe mir nur selten dabei wirklich die Flossen verbrannt.
Und was hast du an Lebenszeit gespart?
Ja, dieser Griff zur Nudelkelle, da kann, ne, also das ist ja auch designmäßig, lässt man sich da alles einfallen, Zacken, ja. Drachen.
All die Zeit, die dabei drauf geht, dass man sich an so neumodischen Dingen wie Gendern oder so beteiligt, all die Zeit, die dabei drauf geht, hast du jetzt wieder reingeholt mit dieser tollen Nudeltechnik. Mhm. Ganz, ganz toll. Also am Ende des Tages kommst du dann bei null raus. Kleine Empfehlung für alle Boomer, denen das mit dem Gendern zu anstrengend ist. Greift doch einfach mal in so kochendes Wasser mit eurer Hand. Das ist eigentlich eine ganz gute Empfehlung, so ganz grundsätzlich.
Ja.
Oder ein Öl. Öl hast du gesagt, ne? Öl, wie, ja, Öl, Wasser.
Öl war der von Galileo, ich hab's mit Wasser gemacht. Ja. Öl haftet mir zu sehr dann an Fingern. Da musst du dann mit Seife waschen und so.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, beeindruckend. Okay. Wenn es bei Galileo kommt, also ich erinnere mich noch als Galileo, ich bin so alt, ich weiß noch, als Galileo ins Fernsehen gekommen ist und die das ganz krass beworben haben am Anfang und es da wirklich noch um so essentielle Dinge ging wie, warum fliegt ein Flugzeug oder wann bricht ein Vulkan aus oder so diese Dinge, wo du tatsächlich gedacht hast, ja, wäre cool, wenn das nochmal einer irgendwie einfach erklärt. Aber nach ungefähr 50 Folgen sind dir natürlich diese essentiellen Themen ausgegangen und dann ging es zu die größte Pizza der Philippinen oder irgend so ein Bullshit. Naja, aber muss man auch drüber berichten. Wenn Galileo es nicht macht, wer macht's dann?
Ja.
Gibt's die Sendung überhaupt noch?
Ja, sehr sicher. Früher war es so das Sendung der Maus für Erwachsene und jetzt ist es, wie ist die Maus in die Sendung gekommen? Für Erwachsene und alle anderen. Aber gibt's auf jeden Fall noch.
Gut, irgendwas muss Ayman Abdallah ja auch noch machen. Ich glaube, der hat sonst keine Formate, wo er moderiert.
Ja.
Alles, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, Grüße gehen raus an einen unserer größten Sponsoren.
Ja, Ayman Abdallah von ProSieben läuft.
Ja.
Kommen wir zu den wichtigen Dingen dieses Lebens.
Ja, Galileo Galilei.
Wir haben uns ja mittlerweile zum wirklich führenden Videospiel-Podcast Deutschlands weiterentwickelt. Wir waren am Anfang ja noch so ein bisschen anders aufgestellt, ein bisschen breiter. Ich will auch nicht ausschließen, dass das nochmal wieder so sein wird, aber aktuell beschäftigen wir uns dann doch irgendwie Spiele ein bisschen mehr. Und eine Gaming-News, die ich eigentlich letzte Woche schon mal thematisieren wollte, aber da wollte ich dir nicht die Show stehlen, passt jetzt aber aktuell auch nochmal, weil nochmal was Neues zu rauskam. Und zwar, es kommt ein oft verschobenes Next-Gen-Update für Witcher 3.
Mhm.
Ich kann es gerade nicht mehr genau sagen, aber hattest du Witcher 3 gespielt, durchgespielt und oder für gut befunden?
Erstens und drittens. Gespielt und für gut befunden.
Aber auch nicht durchgespielt.
Nicht beendet. Ja. Weil ich mich, ich glaube, ich habe viele, viele Stunden, gibt's ein Wort für, wenn man Zehnerstunden, also eine Dekade sind ja zum Beispiel 10 Jahre, gibt's das auch für
gute
Stunden?
Frage.
Weil das wollte ich gerade sagen. Dekunden.
Ein frecher Zehner, sagen wir hier dazu.
Ja, ich habe viele freche Zehner, glaube ich, in Witcher 3. Viele Dekathlons habe ich in Witcher 3 verbracht.
Mhm.
Und war gut, hat mir Spaß gemacht. Viel geflucht, dass ich Schwerter wechseln muss zwischen quasi Schwert gegen magische Gegner und
Bullshit,
Schwert
oder?
Gegen fleischige Gegner.
Das war total Quatsch.
Aber auch irgendwie cool, aber auch viel geflucht, genau. Mir viele Piccolinis bei reingezogen, glaube ich, während ich das gespielt habe. Schön
viel den Gaumen verbrannt.
Schön die Fresse verbrannt. Mhm. Piccolinis bewitched. Nicht zu Ende gespielt, weil zu viel Side-Stuff der zu erledigen war. Und irgendwann ehrlicherweise satt gewesen von dem Spiel. Dann noch mal kurz aufgewärmt, als die DLCs kamen. Dieser coole, so maritim, mediterran, französisch anmutende Teil. Blood and Wine oder
Blood
so hieß das, glaube ich.
Ja, ja.
Und gekauft, aber nie installiert, um die DLCs dem Spiel hinzuzufügen. Ich mag ja so, eigentlich fluche ich darüber, dass halt alles noch mal wieder aufgewärmt wird. aber es ist auch schön. Kann Witcher 3 Remaster für die PS5 so sein wie Lasagne, die du am nächsten Tag im Ofen aufwärmst und du denkst, warum war sie nicht von Anfang an so?
Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Also mir ging es ja ähnlich mit Witcher 3, also eigentlich ziemlich selbe Spielerlebnis. Ich glaube, ich habe es damals auch 40 Stunden gespielt und das ist in dem Spiel ja echt nicht viel. Also ich habe schon einiges gesehen. Also du warst auch schon in dieser Hauptstadt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War das Skellige? Nee, Skellige war eine Insel, ne?
Novigrad?
Novigrad, ja. Kann gut sein, ja. Und da ich jetzt die Serie eigentlich auch ganz okay fand, hätte ich schon Bock. Ich hatte mir das zwischendurch immer auf der Switch geholt, aber das war für mich tatsächlich unspielbar. Also beeindruckend, dass das überhaupt läuft, aber wenn man einmal die andere Version, also ich würde die Switch-Version nur Leuten empfehlen, die entweder wirklich sehr viel reisen oder halt gar keine andere Möglichkeit haben, das zu spielen. Auf jeden Fall hatte ich schon von der ganzen Zeit gehört, dass das mal irgendwann kommen soll. Das wurde, glaube ich, auch ein paar Mal so verschoben, weil CD Projekt Red natürlich jetzt seine Erfahrung gemacht hat mit halbfertigen Releases. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser. Und auch, dass sie nicht crunchen wollten, was ich ja grundsätzlich unterstützenswert finde.
Mhm. Soll man lieber crunchchipsen? Grüße gehen raus.
Absolut.
An Galileo Galilei und Ayman Abdallah.
Ja. Und deswegen habe ich das schon länger auf dem Schirm und würde es jetzt tatsächlich, weil es auch for free ist, also es kostet nichts, würde ich es nochmal anschmeißen. Ich hatte mir auch überlegt, den DLC, das geht nämlich auch, diesen Blood and Wine, das soll ja tatsächlich der beste Teil von Witcher sein.
Mhm.
Also so isoliert. Und du kannst das auch isoliert starten. Ah. Also du kannst mit einem, kannst aber sagen, ich möchte nur den DLC spielen und dann hast du einen vorgefertigten Level 20 Charakter oder so und startest direkt damit rein. Eins von beiden würde ich gerne ausprobieren und gucken, ob ich drauf hängen bleibe. Es soll auch ein bisschen neuer Inhalt dabei sein, der sich an der Serie orientiert, was ich erstmal irgendwie eine coole Idee finde.
Mhm.
Ich denke, die werden einfach nur ein, zwei Quests irgendwie reingebracht haben, vielleicht mit so den Monstern, die man da aus der Serie kennt, wenn die nicht eh schon im Spiel waren. Das weiß ich jetzt nicht. Dafür war einfach zu viel. Und eine andere Sache, die mich auch wohl anspricht, die wollen irgendwie dieses Fragezeichen-Map Ding haben sie irgendwie verändert. Ich kann aber nicht genau sagen, wie, aber das hat ja unheimlich viele Fragezeichen auf der Map, sodass man wirklich, wie du gerade schon sagtest, zu viel Side-Stuff, ne? Du hattest, du konntest keine 2 Meter gehen, ohne was Neues anfangen zu wollen und dann ist das irgendwann müßig und ich glaube, das haben sie irgendwie, zumindest, dass das nicht angezeigt wird, geändert oder dass du das filtern kannst oder irgendwie so.
Ja. Das halte ich ehrlich gesagt immer sehr für so PR-geckig. Das ist so ein bisschen wie Assassin's Creed Valhalla hat sich irgendwann angezogen, dass man das nicht mehr Nebenquests, sondern Storylines oder wie auch immer nennt. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn man die Sidequest-Scheiße halt ausblenden kann, dann ist sie immer noch da. Dann,
ja, auf jeden Fall.
Ja, aber ja, waren viele Fragezeichen. The Witcher 3 oder wie andere sagen, die drei Witcher.
Die drei Witcher.
Die drei von drei Fragezeichen. Alter, drei Fragezeichen-Witz.
Oh, das war jetzt aber schon relativ weit hergeholt. Also, hättest du dir nicht erklärt,
ist für Genießer, keiner
verstanden.
GenießerInnen.
Ich verstehe ich. Mag ich. Kann ich gut nachvollziehen.
Hast du genossen? Entschuldigung. Die ganze Zeit falle ich dir ins Wort.
Eine der Entwicklerinnen hat dazu auch gesagt, dass sie durchaus einsieht, dass dieses Ding mit den Fragezeichen tatsächlich ein Fehler im Spiel ist. Also, dass es zu überladen ist und zu viel und der Progress dadurch nicht so organisch passiert, sondern man dann halt dazu neigt, abzuarbeiten. Mhm. So, und das dann einfach, ne, dass man nicht mehr in die Richtung gehen würde, wo man jetzt hingehen würde, weil er in die Richtung interessiert, weil da was Spannendes ist, sondern nur, weil da ein Zeichen auf der Map ist. Und da sagt sie, dass das eigentlich ja nicht so ein richtig schöner Weg ist, um so eine Welt zu erkunden.
Mhm.
Keine Ahnung, was sie jetzt damit gemacht haben. Kann aber gut PR sein, weil du hast völlig recht. Nur weil ich die Dinge ausblende, sind sie nicht weg. Mal gucken.
Ja.
Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Kommt, glaube ich, jetzt am 13. oder so, irgendwie in 2 Wochen.
Mhm.
Habe ich erstmal Bock drauf, das zumindest auszuprobieren. Ob es dann was ist oder ob das so ein, ob ich aber nicht mehr keinen Bock drauf habe, weiß ich noch nicht, kann ich dann sagen. Ich hatte vorher auch gar keinen Bezug zur Witcher-Serie. Das ist jetzt vielleicht durch die Netflix-Serie so ein ganz klein bisschen mehr geworden. Die fandest du nie so dolle, ne?
Nee, gar nicht. Ich habe also die zweite Staffel auch gar nicht gesehen, aber die erste Staffel fand ich so ganz komisch egal.
Egal stimmt wohl, ja.
Also ich konnte das gut gucken, ne? Also habe das auch, glaube ich, relativ schnell weggeguckt, aber ja, es war so ein bisschen auf der Spitze des Netflix-Entertainment.
Ja, ich mag halt Henry Cavill ganz, heißt er so?
Ja,
Henry
kann Cavill, sein. Superman, ja. Wie ich ihn nenne.
Ja, den mag ich sehr gerne und ich finde, der hat die Rolle sehr gut verkörpert.
Das finde ich auch.
Wird es tatsächlich in der dritten Staffel, die dann irgendwann kommt, abgelöst von dem Bruder von dem Dude, der Thor gespielt hat. Ich weiß nicht, wie heißt der? Hemsworth.
Ja.
Ne? Ja. Der kleine Bruder auf jeden Fall, der ist ja auch Schauspieler.
Also, ja, Baldur Hemsworth dann wahrscheinlich. Wenn es nicht Thor Hemsworth ist.
Muss wahrscheinlich so sein. Ja, du hast natürlich völlig recht. Du kennst dich in der Mythologie besser aus, haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Naja.
Und warum? Naja. Also warum nicht mehr Superman als Witcher?
Weil der keinen Bock mehr hat.
Ha. Glaube ich. Dann geht's ihm ja mit Witcher wie mir.
Ja, tatsächlich. Die zweite Staffel fand ich auch nicht mehr gut, aber die erste fand sie irgendwie ganz sympathisch. Ich finde das ganze Szenario, die Lore und so, finde ich schon interessant, weil es mal so ein bisschen was anderes ist und eigentlich ja nicht egal, sondern bewusst so ein bisschen märchenartig. Und ich fand diese Formel der Serie eigentlich ganz cool, dass das so jede Folge eigentlich so eine in sich geschlossene kleine Story ist. Mhm. So, ne, jetzt ist ein neues Monster da, jetzt muss Geralt das Monster bekämpfen und dann ist die Folge vorbei. Ja. Finde ich als Format eigentlich ganz cool, aber ja, die zweite Staffel hatte irgendwie nicht mehr so viel Charme und dann, war das auch egal, wie du es schon sagtest. Wenn wir bei Rollenspielen schon sind, ziehe ich nochmal eben ein anderes Thema vor. Passt, glaube ich, ein bisschen besser. Ich meine, du siehst meine Liste jetzt nicht aus Themen, aber ich sage dir jetzt, dass das so ist. Mhm. Es ist auch rausgekommen, gerade, und da ist jetzt so gefährliches Halbwissen, aber ein neues Add-on für World of Warcraft. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein Re-Release. Die bringen ja gerade alle alten Warcraft-Dinger in so Remastered-Versionen wieder raus. Mhm. Zumindest glaube ich, dass das so ist.
Ja, und ist dann, glaube ich, auch WoW Classic, ne? Also es kommt so raus, ja, genau, wie es quasi früher war, unangerührt durch irgendwelche DLCs oder Erweiterungen.
Genau, das ist jetzt aber ein Add-on. Also die bringen es ja nacheinander, genau wie früher in der Reihenfolge, halt die Add-ons einfach normal raus in einer aufgehübschten Remastered-Version oder so. Ist natürlich geil, wenn du dasselbe Spiel einfach Jahrzehnte rausbringen kannst und so. Das ist eigentlich schon ganz cool. Hast du World of Warcraft mal gespielt?
Ganz früher, als das rauskam, mit so einem LAN-Emulator.
Ah, ja, okay.
Ausprobiert. Hab auch irgendwie das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe. Da habe ich so ganz, also so Kinderzimmer sitzen, System of a Down hörende Erinnerungen dran, dass wir das irgendwie ausprobiert haben in so einer Dreierrunde. Und das war unfassbar buggy. Also dieser Emulator hat dafür gesorgt, dass so Trefferabfragen mit Gegnern unfassbar so waren, als hätte man heute eine unfassbare Latenz über eine Online-Session. Das war also fast unspielbar, aber der Hype so groß und unser Wille und Sparbeutel so klein, das online zu machen, das musste hinhalten. Und dann habe ich irgendwie, was ist diese Klasse, die so ein bisschen so aussieht wie eine Kuh oder wie ein Oger?
Ork?
Nee, kein Ork, was anderes. So ein
Nachtelf.
Nee, so braun, eher mit Hörnern, glaube ich.
Ach, Minotauren.
Ja, genau, das glaube ich.
Ja.
Das war ich. Ja.
Hab ich nie gespielt.
Ja, das ist aber fantastisch, wie gut du dich mit Mythologie auskennst, dass du mir da direkt weiterhelfen konntest mit diesem alt-nordischen Fabelwesen des Minotauren.
Tatsächlich war ich ja Warcraft 3 sehr drin und habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich war Admin auf Warcraft.de. Mhm. Deswegen kenne ich das darüber, aber WoW habe ich tatsächlich nie gespielt, weil nämlich genau das, was du gerade beschreibst, ich hätte das nicht gedurft. Diese monatliche Abo-Geschichte kam mir ja damals noch abgefahrener vor, als das heute ist es ja völlig, also ich weiß nicht, wie viel Geld, ich weiß tatsächlich nicht, wie viel Geld ich monatlich für Abos ausgebe, müsste man tatsächlich mal gucken, ja, mache ich, wenn ich erwachsen bin.
Ja.
Aber damals war das ja komplett wahnsinnig, dass man seine Eltern überhaupt sowas fragt, also ich zumindest, dass ich meine Eltern überhaupt sowas fragen würde, darf ich bitte 7,99 € pro Monat oder wie viel das gekostet hat, für ein Videospiel ausgeben? Nein.
Ja.
Und deswegen habe ich das nie gemacht. Hast du mal sonst ein MMO wirklich online gespielt, irgendeins?
Nee, auch das nicht, weil mir das, glaube ich, immer so Storytelling-mäßig zu lahm war gegenüber. Mhm. Ich war sehr lange sehr auf Singleplayer-Spiele und so Abenteuer bedacht, die ich dadurch erlebe. Mhm, okay. Und bin sowieso erst spät in dann Multiplayer und dann halt vor allem kompetitiven oder sehr kooperativen, aber nah an einem kleinen Squad und nicht in so einer Riesen, also so ja. Monster Hunter, ne, waren dann irgendwie so ja. Einstiege, die nicht kompetitiv waren. Und deswegen, nee, nie so richtig gefühlt. Und irgendwie auch immer das Gefühl, das sind, wenn ich mir so Trailer angucke, die am wenigsten grafisch gepolischten Spiele, bei denen ich das Gefühl habe, da möchte ich wirklich in die Welt eintauchen. Hm. Abgesehen davon, dass dieses Riesen-Community-Ding dann irgendwie, aber, oder, also, Einschränkung, zählt Destiny als sowas?
Finde ich nicht.
Okay. Ist so auf der Grenze,
ja,
ne?
Ich weiß,
weil Destiny habe ich
ja.
gespielt, aber ja, so
aber
richtig nach
ja
MMO fühlt sich das nicht an.
Nee, genau, da laufen zwar viele Leute rum, aber eigentlich machst du doch immer nur mit den Sinn zwei, drei Leuten was ja. und die sind halt alle irgendwie zufällig da. Du interagierst ja, ja nicht so richtig mit denen, du kannst ja nicht handeln und ja, nee, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Mhm. Ja, ich finde den Gedanken eigentlich total cool und da so teilweise in der Community zu sein und keine Ahnung, wenn ein neues Update rauskommt, dass dann die ganze Community voll heiß drauf ist und dann miteinander spielt und da miteinander handeln und auch so Kriege innerhalb der Welt und so. Mhm. Das finde ich schon eigentlich cool, aber ich habe irgendwie nie den Zugang dazu gefunden. Ich glaube auch, weil ich einmal war es dieses Bezahlmodell früher und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst, kleben zu bleiben.
Ja.
Weil ich durchaus, es durchaus eine Phase in meinem Leben gab, wo mir das, glaube ich, nicht gut getan hätte. Also so zum Abi oder so. Das wäre, glaube ich, dann wäre das noch schlechter geworden als sowieso schon.
Aber hat man dann nicht auch anderen Quatsch gespielt, auf dem man eigentlich genauso kleben geblieben ist? Ehrlicherweise,
das stimmt
ich
wohl.
Schon.
Das stimmt wohl, aber das Klischee ist natürlich, dass man in diesen MMO-Welten da irgendwie noch mehr Stunden reinbuttert ja. und vor allem auch dann ja zu gewissen Tageszeiten spielen muss, weil dann irgendwie, dann kommt die Raid-Gruppe und so. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe als einziges MMO mal das Star Wars MMO gespielt, das Star Wars The Old Republic.
Mhm.
Das war tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war aber auch von Anfang an so ausgelegt, dass man das durchaus auch alleine spielen kann. Das war damals auch so ein bisschen deren Verkaufsargument. Also mit einer Story und zumindest einen gewissen Quest-Strängen, die du, wo du keine Mitspieler für brauchtest. Das war so das Ding, warum ich das eigentlich ganz, ganz cool fand. Da habe ich auch irgendwie zwei Charaktere auf Max gespielt. Also es war interessant. Das war aber also meine einzige Berührung mit den ja schon sehr vergleichbaren Systemen insgesamt. Ne?
Warst okay, du da also denn im Forum bei Old Republic?
Nee, tatsächlich okay. nicht.
Dann hast
so
du es nicht
weit
wirklich
ist
gespielt.
Dann nicht gegangen.
Ich finde, dann hast du nur Warcraft 3 richtig gespielt.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Ja.
Ja. Schöne Überleitung zum Thema richtig spielen. Meine nächste Frage, die sich ergibt, ist nämlich, ist mir irgendwie so eingefallen letztens, weil ich da über mich selber nachgedacht habe. Kommi, welches Spiel, würdest du sagen, hat dich zum Gamer gemacht? Ich meine jetzt nicht das erste Spiel, was du gespielt hast, so als kleines Kind, aber wo du wirklich gesagt hast, so, da habe ich mich dann irgendwie, das war jetzt nicht einfach nur so ein, ich spiele mal irgendwie ein bisschen Tetris oder so, sondern da hast du, das macht dich wirklich zum Gamer. Und warum?
Ja, das ist aber eine schwierige Frage, weil ich glaube, das
super
ist,
schwierig.
Also, ich rede mich jetzt so ein bisschen raus. Das ist ja eine Entwicklung. Das kann ja ein Spiel alleine gar nicht leisten. Das ist ja ein Prozess.
Hm. Ja, kann sein. Aber da gab es ja bestimmt irgendwann mal so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, das macht mir doch mehr Spaß als vielleicht anderen, die nur ab und zu eine Runde FIFA spielen. Nicht,
ja.
dass das keine Gamer sind, aber you know what I mean.
Ja, also ich glaube, ich hatte so einen Sega Mega Drive und da habe ich Sonic the Hedgehog gespielt und Pro Evolution Soccer. Sonic the Hedgehog war schon richtig geil, weil das konnte man halt durchspielen. Und diesem Dr., wie heißt der? Dr. Eggnog, der
ja.
So,
ja, kann sein.
So ein runder Typ mit so einem roten Anzug und der hat so einen Helikopter, der kein Helikopter ist, weil der schwebt so ein bisschen in der Luft, aber ohne Propeller.
Ja.
Aber der heißt irgendwie anders. Aber so ähnlich
ja,
wie Dr. Eggnog.
Dr. Robotnik.
Ja, weiß ich nicht.
Nicht?
Nee, ich glaube nicht. Bin nicht sicher.
Jim Carrey war in der Sonic-Verfilmung auf jeden Fall Dr. Robotnik.
Ja, dann heißt er vielleicht auch doch so. Klingt
ja.
auch ehrlich gesagt ein bisschen wie Eggnog. Ja, okay, dann so.
Ein bisschen, ja.
Ja, das jedenfalls, das war sehr früh. Und da habe ich gemerkt, ah ja, spielen macht schon richtig Spaß. Und dann hatte ich eine PlayStation 1 und da war Crash Bandicoot 3 Warped, das Spiel, was ich auf 114% gebracht habe, weil das ging halt auf 114,
ja.
dann konnte man noch in den Keller fahren,
klar.
in die anderen Welten.
Natürlich.
Und man mag mich korrigieren, wenn es nicht 114, sondern 112% waren oder 104, aber man konnte auf jeden Fall über 100. Und da war ich sehr stolz drauf und da habe ich auch richtig Blut geleckt, würde ich sagen. Und dann kam die PlayStation 2-Ära irgendwann, obwohl dann die PlayStation 1-Ära ja noch über so Spiele wie Phantom Menace, also Star Wars Episode 1, sehr gesuchtet und sehr viel gespielt. So ein paar N64-Berührungspunkte natürlich, Super Mario 64, Mario Party. Und ich glaube aber, so richtig war dann die PlayStation 2-Ära noch mal maßgebend mit Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty und Baldur's Gate Dark Alliance. Das waren zwei Spiele, die ich sehr tief reingekniet durchgespielt habe. Und da dann auch der Crash Bandicoot Nachfolger, also das die nächste Naughty Dog IP, Jack and Dexter, davon das erste Spiel auch sehr groß und sehr viele Gefühle zu. Und dann war ich halt eine kurze Weile irgendwie zu cool für Videospiele und bin dann erst wieder bei der PlayStation 3 so richtig eingestiegen.
Warst du mal Teil von irgendeiner Videospiel-Community? Also, dass du mal bei einem Spiel so lange geblieben bist, dass du dich damit irgendwie weiter auseinandergesetzt hast?
Nee, ich war community-wise sehr im Games Workshop, Citadel, Warhammer 40k Game und habe mich in Foren ausgetauscht, wie ich meine Armee aufstellen muss, damit ich auf Turnieren meine Widersacher besiegen kann.
Ja, nice.
Und
Foren, auch so ein Ding, ne? Gibt's immer noch, aber hat in meinem Leben auf jeden Fall schon mal eine Größe.
Ja, das war wild. Ich habe richtig gewartet auf Antworten. Habe dann vor der Schule geschaut, ob mir jemand geantwortet hat, ob ich mich weiter da reindenken kann.
Ja, fühle ich.
Nee, aber auf Videospielseite nicht. Aber ja, ich glaube, das sind die Spiele, die ich so abfrühstücken. Aber soll ich mich für eins entscheiden? Wäre spannend, wenn ich mich für eins entscheide.
Ja, wobei ich das schon nachvollziehen kann, dass, weil das über so lange Zeitspanne ist, schwierig ist.
Ja, aber ich will auch, dass du dich für eins entscheidest, also entscheide ich mich auch für eins, muss nur kurz nachdenken.
Okay.
Ist aber echt schwer. Crash Bandicoot 3 Warped.
114%.
Ja.
Ja.
Und dann auch Resident Evil 3 Nemesis. Habe ich nämlich unfassbar oft durchgespielt, um die Minigun zu kriegen und unendlich Muni und so.
Und den Tofu-Block.
Und das war dann
oder war das in dem
Nee, Tofu-Block war vielleicht 4?
Ja, ich glaube 2.
Oder 2?
2 ist es, glaube ich, ja.
Nee, 3 nicht.
Ja.
Ja, das war kurz nach Crash Bandicoot 3. Ja, und das, also, ja, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, so die PlayStation 1-Phase, die dann richtig passiert ist. Medieval.
Ja.
Sehr großes. Apes Odyssey, Exodus.
Von den beiden Spielen gibt es auch aktuell irgendwie Remakes oder so, ne?
Medieval habe ich auch tatsächlich nochmal gespielt. War sehr gut. Schreckliche Kameraführung, aber sehr gutes Spiel. Ja, aber genau, was ist deins?
Ich glaube, so auf so einer kindlichen, jetzt spiele ich mal was Ebene, ist das der Gameboy insgesamt und den Nintendo 64 gewesen, aber dass ich so richtig das Gefühl hatte, so Gaming und auch so Community und sich mehr mit der Materie beschäftigen und so, ich glaube, das ist dann eher über den PC gekommen und da ist es dann entweder der Bereich Half-Life mit allem, was dazu gehört, also auch Counter-Strike und Maps irgendwo in irgendwelchen Foren runterladen und sich selber einen Skin irgendwo besorgen und sich selber so ein Spray-Logo machen und sich einen Gamertag ausdenken und so. Das verbinde ich schon sehr damit oder auch LAN-Partys. Oder halt die Blizzard-Spiele, im Besonderen halt eben, wie gesagt, Warcraft 3, war ich da so community-mäßig. Das war so das einzige Spiel, wo ich das auch gemacht habe, wo ich so richtig über Jahre auch wirklich in so einer Community war, auch wenn ich das Spiel gerade vielleicht gar nicht gespielt habe. Und Diablo 2, weil ich mich da wahnsinnig reingefuchst habe und das auch über wahnsinnig lange Zeit mit ausgedruckten Guides und auch im Forum unterwegs gewesen und übers Forum Handel betrieben und so. Das ging damals, das war schon abgefahren. Also würde ich, glaube ich, sagen, so den Einstieg so in richtiges persönliches Gaming sind eher die Nintendo-Konsolen gewesen. Ocarina of Time, Mario 64, Wave Race, Banjo-Kazooie. Und dann aber wirklich so Community und so dieses Identifizieren mit Gaming und sich Freunde suchen, die auch Gamer sind und sowas. Und sich mit sowas wie Spieleentwicklung so zumindest theoretisch ein bisschen auseinanderzusetzen. Da sind es eher Half-Life und wahrscheinlich Warcraft 3 und ja, Diablo 2.
So. Aber jetzt musst du dich für eins entscheiden.
Jetzt muss ich für eins entscheiden. Uff.
Und ich habe das Gefühl, diese PC-Phase ist schon, also die ist zwar intensiv, also die habe ich zum Beispiel eben ausgelassen, so diese LAN-Party-Phase, erstes Call of Duty, Battlefield 1942, Operation Flashpoint, Warcraft haben wir auch viel auf LAN-Partys gespielt, aber das ist alles, habe ich das Gefühl, so ein Stück, da war mein Schicksal schon besiegelt, habe ich das Gefühl. Ja. Das hat das nochmal bestärkt. Aber auf den LAN-Partys bin ich ja nur gelandet, weil ich überhaupt einen PC zum Spielen wollte, weil es überhaupt sowas wie eine PlayStation vorher in meinem Leben gab. Mhm. Ja. Aber das nur als jetzt so No-Pressure, deine Entscheidung in eine Richtung kippen zu wollen, kein bisschen.
Okay, dann muss ich trotzdem zwei Sachen sagen, und zwar.
Aber am Ende darfst du nur eine.
Am Ende darf ich nur eine sagen. Ja, komm, dann ist
es. Aber sag ruhig erst zwei.
Nein, dann ist es Warcraft 3.
Und was wäre das andere gewesen?
Das andere wäre wahrscheinlich Ocarina of Time gewesen.
Ja, okay.
Also, das eine war so der Start, dass man sich, also, dass man auch so wirklich sehr viel Zeit daran investiert, weil vorher so auf dem Gameboy und so habe ich immer nur so eine Runde gespielt und ich fand das auch schon geil, aber das war jetzt vielleicht nichts, wo ich so stundenlang vorgesessen habe. Das hat sich dann mit dem Nintendo 64 geändert. Und das danach ist aber wirklich, glaube ich, eher so dieses Community-Gaming-Culture-Ding. Da würde ich eher sagen, war das Warcraft 3. Mit dem IRC-Chat und am Wochenende irgendwie mit Leuten abhängen und auch Leute in echt treffen, die man im Videospiel kennengelernt hat und so. Völlig abgefahren. Mhm. Ja, so war das. Okay. Eine letzte Sache. Die passt jetzt gar nicht so richtig so schön eigentlich in die Reihe, aber es hat mich doch letztens mal selbst gedanklich herumgetrieben. Callisto-Protokoll kommt ja jetzt auch die Tage irgendwann.
Ja.
Und da war ja dann direkt auch in den Headlines irgendwie, es kommt direkt ein Season Pass.
Stimmt, ja.
Irgendwie verschiedene Dinge wohl freischaltet. Ich weiß nicht genau, was das beinhaltet, aber die Headline war, dass dadurch neue Death Animations freigeschaltet werden. Mhm. Das war aber dann wohl gar nicht so krass. Also das wirkte eher am Anfang sowieso Cash-Cow-mäßig, ne? So einfach Teile des Spiels dann nicht mit dem Release direkt, sondern für Geld dann nochmal zukaufen lassen, ist ja ne Cash-Grab. War aber dann wohl im Endeffekt nur so halb richtig, weil das, glaube ich, eher so aussah, als dass sie das Spiel schon fertig hatten und dann irgendwie von der Community gesagt haben, ein paar Leute gesagt haben, ey, wäre doch noch cool, wenn ihr das und das machen würdet, und sie dann noch weitergearbeitet haben. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die Wahrheit da liegt. Mhm. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber die Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist, warum finde ich es total absurd, sich für ein Singleplayer-Spiel warum ist der Gedanke zumindest absurder, sich für ein Singleplayer-Spiel einen Gaming Pass zu holen, ein Season Pass, mit dem man neue Skins freischaltet, wie für ein Multiplayer-Spiel? Ist natürlich offensichtlich erstmal, ne? Also, weil Multiplayer-Spiele sehen die anderen die Skins so.
Ja.
Aber ist das wirklich?
Ja, das ist es. Klar. Zu Hause laufe ich ja nackig rum und wenn ich rausgehe, ziehe ich mir was an. Und dann soll das aber auch schön sein, was ich mir anziehe. Das ist die Antwort.
Aber ist mir nicht eigentlich völlig egal, was andere Leute im Internet, die mich ja eh nicht zuordnen können. Mhm. Warum ist es so voll natürlich, sich in einem Multiplayer-Shooter einen Skin für Geld zu kaufen, sogar im Zweifel? Ja. Aber wenn ich alleine ein Singleplayer-Spiel spiele, sind die Klamotten, also vielleicht erfreue ich mich daran, dass ich die cooler finde, oder vor allem, wenn ich bestimmte Outfits dann nicht so cool finde. Aber einen Waffenskin für ein Einzelspielerspiel ist ja schon ziemlich egal. Ist das wirklich, sind wir wirklich so einfach, dass wir sagen, wir wollen unbedingt, dass andere Leute uns cool finden, weil wir einen coolen Skin haben?
Ja, also das funktioniert ja schon trotzdem auch in beiden Welten. Also so Skin, also zum Beispiel Guardians of the Galaxy, das Spiel hatte auch Skins freizuschalten als Collectibles, die musste man nicht dazu kaufen, aber die waren alle so cool und mit so viel Liebe gemacht, dass das wirklich Bock gemacht hat, die zu finden und mit einem neuen Skin rumzulaufen. Und ich glaube, grundsätzlich gibt's ja schon Spiele, in denen das funktioniert. Häufig sind Singleplayer-Spiele halt damit überladen, man hat das irgendwie als Mechanik noch eingebaut, das ist lieblos, macht keinen riesen Unterschied und dann ist einem scheißegal. Aber das kann funktionieren. Aber das ist natürlich witziger zu sagen, guck mal, wie ich aussehe, wenn man das in der Community macht, und deswegen ist das bei den Spielen. Und weil man ja, also Multiplayer-Spiele haben ja eine längere Halbwertszeit. Mhm. Und dadurch, dass die eine längere Halbwertszeit haben sollen, muss ich ja mehr Liebe reinstecken, Leute auch bei der Stange zu halten und zu bespaßen. Deswegen werden auch, weil da mehr Effort reingesteckt wird, diese Skins zu machen, die Ergebnisse der Skins automatisch besser als in Singleplayer-Spielen, bei denen man sowieso realistisch sein muss. Eine riesen Halbwertszeitsteigerung kriege ich durch Skins nicht rein. Ich mache nur das Spielerlebnis netter. Und deswegen ist, glaube ich, die Qualität von so Cosmetics in Multiplayer-Spielen grundsätzlich auch höher. Deswegen ist es ja eigentlich eine nette Idee, solche Sachen auch in Singleplayer-Spielen zu pushen und zum Beispiel das Spiel durch neue Death-Animations längerfristig interessant zu halten, auch wenn ich nicht glaube, dass Death-Animations das lösen. Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, geil, dann spiele ich Callisto-Protokoll, oder zumindest nicht eine relevante Menge an Menschen, die sagen, spiele ich Callisto-Protokoll halt nochmal, ich krieg neue Death-Animations.
Das war eben auch mein Gedanke.
Ja.
Ich meine, wir kennen das Spiel jetzt noch nicht, wir wissen nicht, wie das aufgebaut ist, ob das eine Replayability irgendwie hat. Mit, ich spiele das Level nochmal, um mehr Punkte zu erhalten, keine Ahnung.
Ja.
Aber ja.
Aber genau, wenn man ehrlich ist, welche Spiele, die können ja noch so gut sein, wenig Spiele haben so eine Replayability, dass ich nicht lieber das neue nächste große Spiel spiele, was für mich eine Rolle spielt. Und ne, das ist, glaube ich, wenn du einen Querschnitt machst durch Leute, wie die es denken, dann ist halt der neue Scheiß, der gerade gemarketet wird, das, was man dann eher anfasst, als was nochmal zu spielen.
Ja.
Ja, und abgesehen davon glaube ich schon, dass es das ist, wenn ich das zeigen kann nach außen hin. Und es ist ja egal, ob das Unbekannte sind. Und also zugegebenermaßen ist es bei uns ja auch viel ein in unserer Gruppe, ist das dann ein Show-off. Mhm. Guck mal, cool, netter Hut. Aber ich glaube schon auch, unabhängig davon, ist es natürlich cool, in Overwatch 2 das Play of the Game zu machen, wenn man einen coolen Hut auf hat. Und das ist, glaube ich, dann egal, ob das Bekannte oder Unbekannte sind, weil ja, man zieht sich ja auch, oder, also, mach ich vielleicht nicht, aber ich fühle mich ja wohler in der Jeans als in der Jogginghose im Rewe, auch wenn die Leute mich auch dort nicht zuordnen können und ich hinterher wieder, ne, weiß keiner, wer ich war. Wer war der ominöse Schöne in Jogginghose?
Ich fühle mich tatsächlich wohler in Jogginghose im Rewe, aber da sind
Wir dann halt so. Aber ja, also mit Jogginghose meine ich dann halt vielleicht auch Schlafanzughose. Also wenn ich halt gar nicht in Rewe gehe, dann ist das ja was anderes, als wenn ich mir meinen Overwatch-Hut aufsetze.
Das stimmt.
Da dreht sich der Realismus übrigens um. Also zieh mal cosplaymäßig einen Overwatch 2-Skin in Rewe ein, an, dann
Aber du hast recht, meine Überlegung war ein bisschen kurz gedacht, weil während du geredet hast, ist mir dann auch aufgefallen, dass man das in anderer Variante ja in Singleplayer-Spielen durchaus hat. Also meinen Skyrim-Charakter, ich fange das Spiel erst an, wenn ich perfekt mit dem zufrieden bin. Mhm. Oder in Fallout oder so, wo ich mir selber einen machen kann, obwohl den nie jemand außer mir selber sehen wird.
Ja.
Ist ja eigentlich nichts anderes. Ist aber auch Quatsch. Ist mir aber währenddessen gerade erst so richtig bewusst geworden, und nicht, als ich da ursprünglich drüber nachgedacht habe. Ist aber schon lustig, wie Menschen so funktionieren. Du kannst ja ganz viele Dinge aus so, diese ganzen Belohnmechanismen oder wie mache ich das Spiel attraktiv, das ist ja auch aus anderen Dingen übertragbar, also aus dem normalen Leben, ne? Wie du schon sagst, ich gehe auch nach draußen und möchte, dass ich möglichst attraktiv mich fühle, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte, was die Nachbarin irgendwie denkt oder so, ne? Selbst wenn man sich unterstellt, ach, ich bin eigentlich so ein Typ, dem ist nicht so wichtig, was andere Leute denken, ist das ja im Endeffekt ja vielleicht doch nicht so. Man würde ja trotzdem nicht in bestimmten Outfits vor die Tür gehen. So. Ja, stimmt schon. Ist eigentlich alles irgendwie so der große, gleiche Klumpatsch. Ich glaube, mich hat einfach nur dieser Season Pass bei Callisto-Protokoll irgendwie irritiert. Weil
der ist auch irritierend.
Ja, oder? Weil irgendwie, das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, das macht irgendwie Sinn. Aber wie gesagt, ich kenne das Spiel ja auch noch nicht. Vielleicht ist es wirklich so, dass man die einzelnen Stages ähnlich wie bei Resident Evil mit einem gewissen Appeal irgendwie versieht, dass man irgendwie dadurch Sachen freischaltet und dann ist das lustig, weil dem kann ich ja im Grunde schon was abgewinnen, schafft das und das Level in der und der Zeit und da kommt diese super brutale neue Kill-Animation.
Mhm.
Das ist ja schon was, was irgendwie mich vielleicht dazu verleiten würde, zumindest gewisse Challenges anzugehen.
Mhm.
Oder ein Spiel zu platinieren oder wie auch immer. Auch wenn ich danach das Spiel nie wieder spiele, aber dann habe ich zumindest irgendwie so ein Ziel.
Ja.
Naja.
Ja, ich glaube, also das, was ich irritierend finde, ist auch, dass es so ins Leere gesprochen, also klar ist das, wie halt heute Wirtschaft funktioniert, aber einen Season Pass zu verkaufen und zu announcen, den man dann hinterher mit Inhalten bestückt, bei dem man aber noch gar nicht genau klar ist und mal gucken will, was will denn die Community überhaupt an Inhalten, finde ich halt auch komisch, ne? Also Uncharted 4 hatte damals auch einen Season Pass, den ich blind gekauft habe, und da war quasi announced, dass es irgendwann ein DLC, also einen Story-DLC geben wird. Und das ist so ein, ah ja, okay, ich kaufe das und weiß, ich habe dann den Story-DLC inklusive von einem Spiel, von dem ich mir viel verspreche, das ist irgendwie okay. Und am Ende wurde es dieses Standalone-DLC, das in der du dann die Protagonistin Chloe spielst, ne? Also diese alleinstehende 39,99 Uncharted, was total stark war, wo einfach quasi dann aus dem geplanten Story-DLC noch mehr wurde, als man sich erhofft hat auf Seiten Naughty Dog. Und man dann halt aber den Season Pass-Leuten treu blieb und man das quasi, obwohl man nur in Anführungszeichen, glaube ich, 20 Euro für den Season Pass oder 25 bezahlt hatte, kriegte man halt dieses ganze Spiel dann on top. Aber es war halt erwartungsgemäß das, was man versprochen bekommen hat oder mehr. Und wenn es so einen so eine Roadmap gibt für so einen Season Pass, bei dem ich erwarten kann, ah ja, ich krieg die ersten drei Map-Pakete umsonst, dann finde ich das irgendwie, genau, ist das erwartbar. Aber wenn ich einen Season Pass kaufen soll für ein Singleplayer-Spiel, bei dem ich weiß, dass es kein Games-as-a-Service-Multiplayer-Ding, bei dem ich irgendwie quasi Teil der Spiele-Roadmap bleibe und Teil der Online-Community bleibe, wenn ich das vorab kaufe, sondern einfach nur irgendwie Inhalte bekomme, von denen ich nicht weiß, für ein Singleplayer-Spiel, das ist doch irgendwie wack. Und das ist das, was mich daran irritiert.
Ja, ist auch irritierend. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Manchmal werden solche Sachen ja auch einfach nur ein bisschen ungünstig kommuniziert.
Ja.
Aber bin gespannt. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, was das erste Spiel war, wo mir sowas mal aufgefallen ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, damals war der Aufschrei relativ groß bei Black and White. Weil, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Black and White, das war ja dieses Spiel mit diesen Götterkreaturen, ne, die man dann so steuern konnte. Und ich glaube, da waren ein oder zwei Tiere drin, die du nur bei einer bestimmten Version freigeschaltet hast. Die waren aber grundsätzlich im Spiel vorhanden. Und du hast die nur freigeschaltet, wenn du dir, ich weiß nicht mehr, wie es war. Es wird kein Online-DLC gewesen sein. Deswegen kriegst du gerade nicht mehr so richtig zusammen. Aber ich glaube, damals war der Aufschrei relativ hoch und die Leute fanden das komplett absurd. Das ist doch im Spiel und ihr wollt mir das nur geben, wenn ich euch nochmal ein Geld gebe.
Ja.
Heute halt so komplett normal, ne? Ja. So ein Drittel des Spiels wird erst freigeschaltet, wenn du dir irgendwann den Season Pass holst oder irgendwie ein halbes Jahr später oder so. Kannst mal sehen, wie schnell man sich an solche Dinge, haben wir auch schon mal bei Microtransactions drüber gesprochen, wie schnell man sich an sowas gewöhnt irgendwie, ne? Ja, ist auch nicht alles schlecht, aber Callisto-Protokoll, warten wir mal ab. Holst du dir das? Das kommt doch Ende der Woche, oder?
Ja, hab schon vorbestellt.
Vorbestellt macht man nicht mehr, Kommi, das soll man noch nicht.
Also hab bestellt.
Bestellt, gut.
Ja, dann.
Also
hab's mir bestellt, aber als es noch nicht verfügbar
Retail
war.
Retail auch?
Ja, mit Season Pass. Okay.
Klar, natürlich. Und Collector's Edition mit so einer Pappfigur.
Hab ich nicht. Steelbook.
Ja, sehr gut, ja. sehr gut.
Callisto-Book, wie sie sagen.
Leckeres Callisto-Eis.
Ja, Callisto-Cola.
Komm, hier hast du mir einen schönen Song mitgebracht, sag mal.
Ja, Callisto Cola. Nee, okay, ich sag jetzt, aber mach dann auch drauf auf der Liste, ja?
Ja, ich habe sie letzten 2-3 Wochen vergessen. Ich lobe Besserung.
Alex Leahy, congratulations für deine Besserung, sage ich schon mal.
Dankeschön. Ich pack drauf die Donkey Kong Country Aquatic Ambience Musik.
Oh, das ist gut.
Viele wissen es nicht, also gar keiner, weil nur ich das weiß. Also, mehr für dich eingeführt. Aber ich habe mir eine Schlaf-Playlist gemacht bei Spotify, wo ich ausschließlich Videospielmusik draufpack, die so sehr beruhigend und ohne große Ausreißer ist. Zu der schlafe ich immer ein, weil ich mir abgewöhnen möchte, mit Podcasts oder so einzuschlafen, weil ich das Gefühl habe, ich schlafe dann schlechter ein, weil ich zu sehr darauf konzentriert bin. Das sind so Mood-Songs und so. Auf jeden Fall, da ist der Song auch drauf und er ist sehr, sehr gut und den packe ich drauf und dann schlafe ich ein.
Klingt gut. Ja, teil mal mit mir die Playlist und in diesem Sinne.
Soll ich machen?
Ja, sehr gerne. Und in diesem Sinne aber, gute Nacht.
Gute Nacht. Schlaf schön.
Ja, Nachti.